Jetzt muss ich wirklich niesen.
Nein, nicht in den Teller.
Ups.
200 Jahre. Und dann kommt Schmuck.
Ja, genau, das wäre die Katastrophe schlechthin.
Hier sind wir wieder, der einzigartige und unvergleichliche Podcast zur Naturwissenschaft von Johann Wolfgang von Goethe. Hallo und willkommen zur Folge Nummer 16 mit Thomas Schmuck, dem Kustos der naturwissenschaftlichen Sammlung im Goethehaus in Weimar, und mit mir, Markus Anhäuser, Wissenschaftsjournalist und Produzent des Ganzen. In dieser Folge lernen wir drei ganz eigenartige Dinge aus der Sammlung kennen. Nichts, was Goethe groß erforscht hätte. Es sind Objekte, die auf die ein oder andere skurrile Art in der Sammlung gelandet sind und von denen man ein paar Dinge weiß, aber das meiste eben nicht. Wie Thomas mit diesen Kuriosa umgeht und was er über die Dinge herausgefunden hat oder auch nicht, erfahrt ihr in dieser Folge. Ein Hinweis: Beim zweiten Objekt geht es um ein Human Remain, also etwas von einem menschlichen Körper. Wer sich das nicht anhören will, weil es ihn zu sehr belastet, der kann über die Kapitelfunktion einfach weiterskippen. Und damit steigen wir ein in diese Folge über drei Kuriosa dieser so unglaublichen Sammlung Johann Wolfgang von Goethes. Okay. Ja, du wolltest mir heute was von einem Brot erzählen. Einem Brot in der Sammlung.
Ja, ich dachte, wir machen ja heute eine kürzere Sendung und da erzähle ich mal was von ein paar Kuriosa.
Ja.
Kuriosen Dingen, und da ist Brot und die anderen, die hörst du ja noch nicht. Die
genau. Haben jetzt
alle von mir da auf dem Tisch liegen.
Ja.
Wenn du dann weißt, was es ist, wirst du... Würde man sich wundern, sagen wir mal so. Und da ist auch ein Stück Brot dabei. Also, und zwar Brot aus Goethes Besitz.
Das ist jetzt wie alt?
Da muss ich jetzt rechnen, aber es ist 212 Jahre alt oder so.
Nicht also, beschimmelt und hat sich aufgelöst?
Nein, oder? Ich würde es jetzt, also essen würde ich es nicht, aber es ist nicht verschimmelt. Es ist schon ein bisschen wie Knäckebrot. Ja. Ich habe jetzt in der Datenbank nachgeschaut, Durchmesser 1,6 Zentimeter.
Okay, also ein kleines Stück Brot.
Es ist ein Stückchen Brot, es
kein
ist kein Brotleib.
Oder ja. keine Brotscheibe.
Nein, es ist auch keine Brotscheibe, damit man sich es nur vorstellen kann.
Und auch ja.
Ein Bild hat, es ist ein grau-braunes Stückchen, kugelförmiges Stückchen Brot, nachweislich aus Goethes Besitz.
Aha.
Und wir wissen, dass es aus dem Jahr 1813 stammt.
Ihr wisst das? Okay. Woher willst du das?
Dieses Brot stammt aus dem Jahr 1813, weil es natürlich ein Begleitschreiben gibt. Und sowas ist auch nur fast, ich jetzt sage, es ist nur bei Goethe möglich, stimmt das gar nicht, weil es natürlich noch andere Brote gibt. Also es gibt, ich kenne nicht viele, aber ich vermute, dass es noch viele andere gibt. Und das einzige Brot, was ich jetzt kenne, in Gotha gibt es, glaube ich, auch noch eins.
Okay.
Aber ist eins aus dem, du wirst jetzt lachen, aus dem Rollert-Museum in Baden bei Wien in Österreich.
Ach, guck mal.
Da haben Sie eine Semmel aus dem Jahre 1805, glaube ich.
Ja.
Oder jedenfalls Anfang des 19. Jahrhunderts. Und die ist auch erhalten geblieben. Ich glaube, als Dokument von Schrinkflation, hätte ich jetzt fast gesagt, von Bäckerbetrug. Das war eine Zeit, wo es auch Bäckerunruhen gegeben hat.
Mhm.
Da hat man dann im Vergleich zu einer richtig großen Semmel das dann aufbewahrt, um zu zeigen, wozu Menschen fähig sind, nämlich ihre Mitbürger, um das letzte Stück Brot zu bringen. Aha. Die ist nur halb so groß dann, wie so ein richtiges Brötchen. Ja, aber das Stück Brot hier, das hat auch eine interessante Geschichte.
Oh, ich muss erst mal fragen, du sagtest rund, Kugel, ist da noch ein bisschen Rinde dran oder wieso?
Nein, es ist, es ist jetzt sicher kein Gourmetstück, es ist wenn das jetzt irgendwo so rumlege und in der geowissenschaftlichen Sammlung lege, würde ich das auch, also wenn man es jetzt nicht zerbröseln will, auch für ein Stück Lockergestein halten.
Aha.
Also ja, es ist hart.
Porig irgendwie. Und,
ja, hat viele Poren, also Gas, Volumen, ja, wie auch immer man das nennen möchte.
Ja. Ja. Und hart ist es, oder?
Es so ist sehr hart. Ich möchte natürlich jetzt nicht zu fest drauf drücken, weil dann finde ich.
Du könntest es kurz an das Mikro so ein bisschen klopfen, vielleicht?
Naja, es liegt natürlich, selbstverständlich fasse ich das nicht an.
Okay.
Und selbstverständlich ist das ja geschützt durch ein Plastik.
Ah, okay.
Ich kann gerne über das Plastik ins Mikro klopfen. Aber ja, wir sind natürlich, wir gehen dann natürlich sorgsam um mit den Objekten der Sammlung. Und das ist ja wirklich auch was Fragiles. Ich meine, das hat wie viele Kriege überlebt? Und,
allerdings.
Ja, also das ist ganz erstaunlich.
Okay.
Warum überlebt sowas?
Ja. Wo habt ihr es gefunden?
Naja, gefunden. Also Goethe hat es bekommen. Goethe hat das bekommen und wahrscheinlich, ich sage da jetzt mal das sozusagen Supra Rosa, also so nebenbei nur, wahrscheinlich ist es deswegen in die naturwissenschaftliche Sammlung, wir reden ja heute nur über Objekte der naturwissenschaftlichen Sammlung, es gibt noch andere Kuriose, gekommen, weil man, wohin gibt man sowas? Also wer nimmt sowas? Die Kunstsammlung nimmt das nicht, die grafische nimmt das nicht. Auf gut Deutsch, ich bekomme dann sozusagen immer Dinge, die, naja, was soll man jetzt damit genau machen? Und was muss, vielleicht auch noch was, das, was wir da heute da jetzt kurz besprechen, das sind natürlich zwar Bestandteile der naturwissenschaftlichen Sammlung Goethes, aber sie sind natürlich keine naturwissenschaftlichen Objekte in dem Sinn, dass Goethe sich mit ihnen naturwissenschaftlich beschäftigt hat. Das sind wirkliche Kuriosa, die erhalten geblieben sind, weil sie unter dem Namen Goethes im Goethehaus geschützt unter dieser Aura sozusagen gelebt haben.
Bei 23.000 Stücken oder wie viel waren es noch insgesamt alles
in allem? Genau.
Gibt es halt auch schon mal so ein paar verrückte Kuriosa Sachen
dabei.
Genau. Naja, klar.
Wir wissen auch, wer es gebacken hat und wo es gebacken wurde.
Okay.
Das finde ich auch interessant. Also den Namen der Bäckerin kennen wir nicht, aber wir wissen, dass es eine Mutter war, die das ihrem Sohn geschickt hat.
Ja.
Und wir wissen, wo, in welcher Stadt das gebacken wurde. Ja.
Moment. Die Mutter hat es ihrem Sohn geschickt?
Genau, mitgegeben? Die Mutter hat es gebacken und ihrem Sohn geschickt. Und da gibt es auch einen Text dazu, ein Beischreiben, das die Geschichte erzählt, das werden wir dann vielleicht kurz vorlesen, das ist nicht lange, das ist eben die ganze Geschichte, aber ich versuche das jetzt dramaturgisch ein bisschen, ein Stück nach dem anderen zu entwickeln und auch zu decken, sozusagen. Mutter sie am Sohn geschickt und der Sohn hat das, Mütter so sind, der Sohn war in der Fremde und er hat das aufgegessen, aber offensichtlich nicht ganz. Genau genommen sind es nämlich, hat sie eben zweierlei Dinge geschickt, nämlich ein Stück Brot, steht dann daneben in der Beschreibung blaugrau, weil Unkräuter mitgemahlen wurden. Aha. Das ist unser Stück Brot. Und das zweite, ein Stück Backwerk. Wahrer Name dem Schreiber unbekannt. Ja.
Okay. Und, aber das Brot ist nicht das Backwerk. Backwerk ist wieder was anderes.
Das nehme ich an, weil das Backwerk ja nicht erhalten geblieben ist.
Ja.
Wobei Brot natürlich auch ein Backwerk ist. Also eines von diesen beiden ist das Brot, eines das Backwerk. Aber ich denke, das Brot ist das, was wir uns vor uns liegen haben.
Mhm.
Ja, und das kam dann eben, wurde nicht alles gegessen, kam dann dieser Rest in Goethes Haus. Wir wissen eigentlich sonst nicht viel, außer diesem schriftlichen Beleg dazu und dass es eben erhalten geblieben ist. Aber interessant ist der Ort, wo es gebacken wurde.
Ja.
Nämlich in der Stadt Kasan in Russland.
Okay.
Und das ist, finde ich, das
wo in Russland? Also,
im mittleren Russland,
okay.
Wo auch eine Universität dann im Anfang des 19. Jahrhunderts gegründet wurde, erste Hälfte 19. Jahrhundert. Also man kann sagen, ziemlich weit weg. Es ist noch hinter Moskau, sozusagen. Ja. Und der Sohn und die Mutter, das muss Anton irgendwo sein, glaube ich, hätte ich jetzt nachschauen müssen.
Egal.
Der Sohn und die waren jedenfalls Don-Kosaken.
Mhm.
Und die Mutter hat das dem Sohn mitgeschickt mit der einen gewissen kosakischen Hemdsärmlichkeit, sage ich jetzt mal. Wie man es auch von Gogol kennt oder von vielen kosakischen Selbstbeschreibungen, Selbsterstellungen. Wir können das, wir schaffen das, wir setzen uns da schon durch. Ja, und ich lese vielleicht mal diesen kurzen Text vor, wie das nämlich dann kam und wie es dann zu Goethe kam. Das ist natürlich interessant. Also, dieses Brot und dieses Backwerk, sagt der Text, ist aus der Stadt Kasan, als die Donsche Kosaken, so steht es wörtlich da, die Donsche Kosaken aus Frankreich zurück und hier in das Quartier kamen, erhielt einer von diesen Kosaken von seiner Mutter aus Kasan einen Brief, worin sie ihm schrieb, dass die halbe Stadt und auch ihr Haus abgebrannt, der Vater gestorben, zwei Schwestern und ein Bruder sich verheiratet hätten und dieses Backwerk von der Hochzeit, Schwester, sei. Jetzt wurde erst der Vater beweinet von dem Sohn, das Unglück der Stadt betrauert, als dann aber Schwägerschaft gestiftet, der Beutel mit dem Backwerk geöffnet und jeder Mann im Hause musste an diesem Feste mit teilnehmen. Geschäfte, die mich in das Haus führten, schreibt der Schreiber, gaben Gelegenheit, dass ich an diesem Trauer- und Freudenmahl auch mit beiwohnen durfte und mit 15 Stück solchen Brots beschenkt wurde. Muss also eine größere Schenkung gewesen sein. Da, wie ich glaube, dieses Backwerk wegen der Entfernung, wo es gebacken worden ist, zu den größten Seltenheiten für die hiesige Gegend gehört, so bin ich so frei, Eure Exzellenz, also Goethe, mit ein Stück untertänigst aufzuwarten. Na, das ist doch eine schöne Formulierung.
Okay.
Bin so frei, weil dieses eben warte ich untertänigst mit einem Stück auf. Der Brief und das Backwerk war über ein Jahr alt. Er hatte schon ganz Deutschland und Frankreich zurückgelegt und kam jetzt auf der Retourreise in Kreuzberg, das ist in der Nähe von Eisenach, an seinen Eigentümer glücklich an. Und da schickt dann ein Herr Urban, der das in Kreuzberg eben mit dem Kosaken geteilt hat, an Herrn Goethe. Und Herr Goethe hat dieses kleine Stückchen Brot offensichtlich wirklich als Kuriosität aufbewahrt.
Okay.
Im Jahre 1819. Habe ich 1813 gesagt? Dann meine ich natürlich 1819. Da ist aber nur die Eintragung. Der Krieg hat natürlich 1813 stattgefunden.
Ja.
Und das muss auch 1813 gewesen sein. 1819 waren dann wohl keine Kosaken mehr.
Also der Sohn war ein Kosake, der war im Krieg.
Gegen Napoleon, 1812 ist er der berühmte Russlandfeldzug, der geht ja bekanntlich ziemlich in die Hosen, mit katastrophalen Folgen für ganz viele. Ja. Es kommt dann zum Aufstand der bisher im Bündnis mit Napoleon festhaltenden Staaten, die noch da sind, zu einem allgemeinen Aufstand. Und 1813 marschieren dann die versammelten Heere Russland, Preußen, Österreich. Befreiungskriege sind das, auch die Engländer rüsten sich. Napoleon ist dann sozusagen mit dem ganzen Kontinent konfrontiert und versucht das dann in Leipzig dann abzuwehren, stellt ein neues Heer auf. Wird dann aber eingeschlossen in der Stadt, Völkerschlacht von Leipzig im Oktober. Das kämpfen auch die Schweden und auch ein Kontingent der Engländer mit. Übrigens einer der ersten Raketeneinsätze in der Kriegsgeschichte. Die Engländer verwenden schon Raketen. Und ja, also eine ganz turbulente Zeit.
Und einer der Soldaten war dieser Junge.
Und einer dieser Soldaten in diesen Befreiungskriegen, in den gegen französischen Kriegen, war dieser Kosake. Wir wissen nicht, wer heißt, wir wissen nicht, was aus ihm geworden ist.
Nur um es nochmal zum Verständnis. Und der hat irgendwo, wo er da im Krieg war, hat von seiner Mutter ein Paket bekommen.
Genau, offensichtlich größeres Paket.
Genau, größeres Paket.
Aus Kasan eben.
Also und mit der ganzen Erklärung, Hochzeit und all und was alles passiert ist.
Genau, der erfährt sozusagen die ganze Lebensgeschichte, den Tod des Vaters. Er war ja offensichtlich jahrelang weg. Sehr lange weg jedenfalls. Mhm.
Und dieser Schreiber, der Herr Urban?
Ja, ein D. Urban und das D ist meistens in dieser Zeit die Abkürzung für einen Doktor. Also ich erkenne ihn nicht, ich habe ihn nicht gefunden, ich habe ihn noch nicht recherchiert, jetzt in der Datenbank, weil er auch...
Wie kommt der jetzt, das habe ich noch nicht verstanden, wie kommt der jetzt an dieses Brot von dem Jungen?
Genau, also der war eben in Kreuzburg und... Da hat dieser junge Kosake wahrscheinlich mit seinen Kameraden Aha. Wo er da stationiert war und festgefahren. Ja. Meistens waren die ja einquartiert. Aha. Das heißt, es war der Bürgerschaft zugewiesen, wie viele du aufnehmen musst.
Ah, okay.
Was ja furchtbar ist, wenn du dir das vorstellst. Also du hast eine Wohnung oder ein Haus und musst dann 6 Herren bedienen, die deren Sprache du nicht verstehst, die dann da randalieren, die deine Töchter belästigen.
Junge Burschen.
Die feindlich sind oder nicht. Ja, ist sehr schwierig. Ja. Es waren ja Häuser, war ein Privileg, ausgenommen von der Einquartierung. Das war ein besonderes Privileg. Andere haben sich diese Einquartierung gewaltsam verschafft. Wir wissen natürlich in dem Fall nichts drüber. Und da war da drinnen. Und da kam der eben vorbei, der Herr Dr. Urban. Und russische Gastfreundlichkeit wahrscheinlich feiern, werden da alle eingeladen.
Ja.
Kennt man.
Und, ach so, der Dr. Urban ist dann da vorbeigekommen. Er war jetzt keiner von denen, die da irgendwie ein Haus hatten und die aufnehmen mussten.
Ja, im Zettel steht eben, Geschäfte, die mich in das Haus führten, gaben Gelegenheit, dass ich mit beiwohnen musste. Und Herr Urban hat selber 15 Stück solchen Brotes geschenkt bekommen, also sehr freizügig. Aha. Und von diesen 15 kam er ein kleines an Goethe.
Okay, und die genaue Begründung, warum schickt man sowas jetzt dem Herrn Goethe? Also du hast ja schon mal erzählt, man hat Goethe gerne mal was geschickt, um sein Autograf oder sein Autogramm zu bekommen.
Beispiel, in Kontakt mit ihm zu kommen. Er war eine Institution. Ich weiß nicht, wie gesagt, ob sich die beiden gekannt haben, ob das ein Versuch war, sich kennenzulernen, das wäre noch further investigation necessary sozusagen.
Ja.
Aber das ist eben eine Gelegenheit dazu. Das ist auch nicht so weit weg von Weimar. Es liegt ja im Herzogtum Weimar-Eisenach. Und
mehr wissen wir nicht.
Mehr weiß ich nicht, genau, und wissen wir auch nicht.
Okay.
Aber so kann man vielleicht, wenn das erhalten bleibt, oder könnte man heute, aber kann man in künftigen Jahrhunderten herausfinden, wie denn in Russland zur Zeit der Napoleonischen Kriege Brot gebacken wurde, welche Spurenelemente, welche Mineralstoffe, welche Fragen man an solche Objekte immer stellen kann.
Ja.
Das kann man hier stellen, und das finde ich ganz interessant. Das alles unter der Ägide, unter dem Namen von Goethe.
Wieso schickt man bitte jemand ein Stück Brot?
Ich weiß es nicht.
Das ist schon, das ist strange, okay.
Ja, vielleicht ist es wirklich strange. Andererseits, wir leben ja in einer Zeit, damals, auch nicht heute, wir leben damals in einer Zeit der Geschenkkultur und der Gaben und Gegengaben, der Briefe und Gegenbriefe, der Vernetzungen, Korrespondenzen. Aha. Es ist nicht anrührig, Herrn Goethe selbst bestickte Hosenträger zu schicken.
Okay.
Als vom Geschenk. Rheinland. Ja, als Geschenk. Die sind erhalten, die sind ausgestellt. Das schaut ein bisschen spießig aus, wenn ich das mal, ich hoffe, es hört jetzt niemand von der Stiftung mit, weil man gleich in der Dauerausstellung auf diese Hosenträger stößt.
Ja.
Goethes Hosenträger. Naja, es wirkt ein bisschen altväterlich. Ich glaube nicht, dass sie da jemals getragen hat. Das ist einfach eine Gabe, und damit zeigt man, dass man, ja.
Okay, aber ein Stück Brot. Also bei Hosenträgern könnte ich vielleicht auch nach, aber ein Stück Brot.
Ich weiß es nicht, ich habe noch nie Hosenträger geschenkt bekommen oder geschickt bekommen.
Vielleicht bin ich so weit weg irgendwie von dem Leben von vor 200 Jahren, dass Brot eine komplett andere Bedeutung hat, aber die Begründung, die er irgendwie, hatte der eine Begründung?
Naja, wenn man das so will, ich glaube, dieses Backwerk gehört wegen der Entfernung, wo es gebacken wurde, zu den größten Seltenheiten für die hiesige Gegend.
Okay.
So bin ich, so frei, Eure Exzellenz, aufzuwarten, untertänigst, mit einem Stück.
Okay. Das hat einfach einen langen Weg zurückgelegt.
Er hat einen langen Weg zurückgelegt, und jetzt nicht vom anderen Ende der Erde, aber sehr weit weg. Wir haben ja viele Stücke, die von weiterkommen in der Goethe-Sammlung.
Ja, aber eben kein Problem.
Aber ein Stück Brot, also ein Lebensmittel. Ich finde es noch kurioser, als dass man das schickt, finde ich, dass man es aufbewahrt.
Aufbewahrt?
Ja. Also warum hat das Goethe aufbewahrt? Ich weiß es nicht.
Gibt es keine, okay.
Nein.
Wo habt ihr es denn gefunden eigentlich?
In der Sammlung.
Also wo?
In der Sammlung? Ich habe das übernommen. In der Sammlung liegt es in einer Schublade, verpackt natürlich von den Kustoden, Vorgängergenerationen, sorgsam gehütet. Und wenn sich mal ein Forschungsprojekt dazu findet oder jemand eine Dissertation Brot bei Goethe schreiben möchte, naja, warum nicht im Werk und kann man auch in die Sammlung gehen, würde man nicht auf die Idee kommen.
Nee.
Naja, Essen bei Goethe oder Essen in der Zeit um 1800 sind doch eigentlich spannende Fragen. Ne?
Ja. Finde ich. Also ich finde es kurioser, dass man das schickt, als dass man es aufbewahrt, weil wenn jemand so ein Sammler ist wie Goethe, da wirfst du nichts weg, weil du so geschickt bekommst, würde ich mal so sagen.
Kann sein, aber eigentlich muss man sagen, er hat ja nicht, Sammeln war kein Selbstzweck, sondern Sammeln war wissenschaftlicher Zweck, Anschauung, Lernen. Ja. Also was konnte Goethe oder was kann man aus einem Stück Brot lernen? Ich weiß es nicht, vielleicht hat Goethe da auch daran abgebissen, ich weiß es auch nicht.
Oh Gott, DNA-Spuren.
DNA-Spuren hat er gekostet dann. Das ist jetzt alles eigentlich sinnlose Spekulation. Aber wir wissen es nicht, was ihn so daran interessiert, dass es einfach nicht dann, dass es dann behalten hat. Ne?
Na gut. Schön. Ja. Was ein Ding. Ein Stück Brot. Dann hast du noch ein paar Überraschungen für mich.
Ja, ich dachte, wir machen jetzt drei Objekte. Also behandeln wir, also eines haben wir jetzt behandelt mit dem Brot. Ich habe jetzt so Dinge wie ein riesiges Vogelnest. Ja,
okay.
Habe ich jetzt ausgelassen. Man vermutet wahrscheinlich nicht, oder wenn man sich die Frage selber stellen sollte, hatte Goethe ein Vogelnest? Ja, Goethe hatte ein Vogelnest. Goethe hat auch Wespennester gesammelt.
Okay.
Warum auch immer, wir wissen es nicht.
Es gibt die sind einfach Wespennest toll.
In der Sammlung.
Ich habe mal selber versucht.
Also die Goethe gesammelt hat, nicht mehr so.
Also
ziemlich zerfallen. Ne?
Ja, naja gut.
Es gibt ein tropisches Wespennest, das finde ich interessant, aber das wollte ich jetzt gar nicht reden.
Ja.
Ein tropisches oder zumindest aus dem Mittelmeergebiet, jedenfalls nicht aus Mitteleuropa, das man mal bestimmen sollte von einem Wespenfachmann, welche Wespengruppe, welche Wespen Gattung solche Nester baut.
Ja.
Gleich mit dem Stück Ast, an dem es aufgehängt wurde, Papierwespennest, aber mit einer ganz komischen Form.
Ich hatte mal ein wirklich großes Hornissennest.
Mhm.
Ja. Vom Dachboden. Schön, auch so rund, wie man sich da so vorstellt.
Ja.
Und da haben wir noch in Bonn gelebt. Und wollte ich irgendwie präparieren, aufbewahren, weil es einfach so toll ist. Mhm. Vielleicht noch irgendwie eine Ecke rausschneiden, damit man mal reingucken kann und all dieser ganze Kram. Mhm. Und habe dann da im Museum König mal nachgefragt, im Naturkundlichen Museum. Und die haben mir dann geraten, ja, tu es erstmal in irgendeine große Gefrierbox, um alles mal abzutöten, was da noch so drin ist. Und dann musst du das mit Haarspray oder Haarlack einsprühen, dann wird es ein bisschen fester. Mhm. Jo, und dann kann man das. Ich wollte das irgendwie in so einem aquariumartigen Glasbehälter dann irgendwie aufbewahren.
Mhm.
Das Ding war so groß, ich sag mal 50 Zentimeter Durchmesser, hatte das bestimmt. Und hab's dann tatsächlich bei denen im Museum unterbringen können in der Gefriertruhe, weil ich so eine große Gefriertruhe habe ich nicht. Und haben die freundlicherweise dann übernommen von mir und ich habe es dann irgendwann abgeholt und wollte dann das Aquarium kaufen. Oder ich bin in den Baumarkt, habe ein Aquarium gekauft. Auf dem Rückweg ruft mich meine Frau an.
Mhm.
Die hatte zu der Zeit so einen Sitzball, so einen großen, und
war schwanger und hat den oft benutzt und hat ihn dann irgendwie mal benutzt und hat ihn dann aber irgendwie ein bisschen Gedanken verloren, im Zimmer einfach so weggestoßen. Kickt. Der hüpfte so vor sich hin und fiel genau auf dieses Nest. Das damit leider.
Das war's dann.
Das war's dann leider, weil das war, die sind ja so fein und so zart und dann so ein großer Sitzball, der da drauf fällt. Das war dann leider kein, also ich konnte dann das Aquarium wieder direkt zurückbringen und also das ist cool gewesen. Aber egal. Nun gut. Wie ist es jetzt mit Goethe? Was hast du da?
Ja, ich habe da jetzt was ein bisschen, was noch kurioser ist, was eigentlich grenzwertig ist, muss ich sagen. Ich habe da jetzt das Ding auch vor mir liegen. Es ist eine Kinderhand. Jo. Eine mumifizierte Kinderhand. Wollen wir das rausschneiden oder?
Ja. Moment, jetzt eine mumifizierte Kinderhand.
Ja, genau.
Musst du mal, ich will es gar nicht so genau beschrieben haben, aber nee, da muss man erst fragen, wieso? Wieso hat Goethe sowas?
Ja, also Goethe hat ja eine Sammlung von anthropologischen Objekten, also meistens Schädeln, Menschenschädeln.
Okay.
Ganz wenige andere Knochen, Teile von Menschenschädeln, die in das Umfeld seiner Beschäftigung einerseits mit dem Zwischenkieferknochen fallen, andererseits aber auch in die Beschäftigung mit der Phrenologie, also dieser Vorstellung, dass man aus dem Schädel, aus dem genaueren Bau des Schädels erkennen kann, welche Eigenschaften der Träger, der ehemalige Träger hatte, welche Dellen, Buchtungen und so weiter, wie das Franz Josef Gall gelehrt hat, mit dem Goethe auch bekannt war. Also es gibt diesen Kontext, Goethe hat sich auch interessiert sehr für Anatomie, hat auch selber seziert in den 1794 ungefähr, in den 1790er Jahren in Jena mit Loder gemeinsam. Wilhelm von Humboldt war da auch zum Teil dabei. Und dieses Objekt hier hat nichts damit zu tun. Das ist ebenfalls eine Sendung, die mehr oder weniger ungefragt hier gelandet ist. Die ist nämlich, die stammt aus Bremen, höchstwahrscheinlich aus dem dortigen Bleikeller, wo es ja eine ganze Sammlung, ich war noch nie dort, muss ich sagen, ganze Sammlung von mumifizierten Körpern, Menschenkörpern gibt. Und ein Objekt wurde Goethe geschickt von einem Arzt, einem Mediziner, Nikolaus Meyer im Jahr 1804. Und das hat Goethe bekommen, einen menschlichen Finger eines Erwachsenen und eine Kinderhand. Mumifiziert, ganz trocken, grau, etwa nicht ganz 12 Zentimeter lang und auch ein bisschen gekrümmt, sehr schmal und zart. Und
wie alt?
Das ist ganz schwierig zu sagen. Also weil ich
eher so 2-3 oder 6-7?
Nein, also wahrscheinlich sogar älter, 8 bis 10, würde ich sagen. Aber wenn das Fleisch weitgehend schwindet, kann das auch genau wo dahin eher hinaufgehen. Und was diese Hand noch Besonderes hat, sie hat ein Etikett. Es ist ein Etikett auf ihr angeklebt, das man nicht mehr lesen kann. Es ist ein goethezeitliches, eindeutig ein goethezeitliches Etikett. Und es ist, sie ist ja abgeschnitten zum Unterarm hin, nur ein Stückchen dieses Unterarms, aber die Knochen sind ja offensichtlich entfernt worden. Das ist ein bisschen verdrillt, kann man fast sagen. Die Haut, die da noch dran ist. Aber was den eigentlichen Bereich der Hand trennt von diesem abgeschnittenen Hautbereich, der äußerste distale Unterarm, die ist ein Nagel. Da ist ein Eisennagel durchgeschlagen worden.
Okay.
Frag mich nicht, warum. Ich weiß es nicht. War das mal irgendwie als Modell oder als Skulptur, wie das Herr Hagen da macht? War das in einem religiösen Kontext? Ich weiß es nicht, wir wissen es nicht.
Ja.
Wir kennen zwar die Briefe, den Dankesbrief, den August von Goethe da an Nikolaus Meyer geschrieben hat. Und auch im Briefwechsel mit Goethes Frau Christiane kommt das vor. Ich habe jetzt die Briefstellen aber nicht rausgesucht. Ich finde das ein ziemlich grenzwertiges Objekt, weil es eben, auch weil es keinen wirklich wissenschaftlichen Sinn hat. Goethe hat meines Wissens nichts dazu gefunden, auch nicht darüber geschrieben. Das hat auch keine wissenschaftliche Bedeutung. Oh. Es ist wie das Stück Brot erhalten geblieben. Ja.
Aha. Kannst du gerade mal ein bisschen was zu dieser Kammer in Bremen sagen?
Da weiß ich auch nicht viel drüber. Das wäre jetzt
ist das
improvisiert. Es ist eben, bleibt nicht durch ein Wunder erhalten, sondern durch den Luftzug, die Trockenheit und gute Durchlüftung des Raums. Der Bleikeller am Dom zu Bremen. Das Blei liegt ja dort, weil das Dach erneuert wurde oder wird. Im 16. bis 18. Jahrhundert, in der Zeit ungefähr. Und da sind eben auch Mumien gelagert. Das ist ja jetzt kein besonders, wie soll ich sagen, außergewöhnliches Phänomen. Das findet sich an vielen Orten.
Ich erinnere mich.
Genau. Also nicht nur der trockene Wüstensand in Ägypten oder in den Anden. Das Hochlandklima führt zu solchen, oder auch das Wüstenklima in Peru an den Küsten führt dazu sowas. Es gibt es in Mitteleuropa auch häufiger, als man denkt, aber auch ein berühmtes Beispiel, wo man auch noch durchgehen kann, da konnte, aber wahrscheinlich auch noch kann, das ist Palermo, diese Kapuziner-Begräbnisstätte, wo man durch die Katakomben geht und da hängen die Toten, die getrockneten Toten, Mönche runter. Und ich erinnere mich noch, vor vielen Jahren konnte man auch in Wien noch in der Michaelerkirche in die Katakomben runtergehen und hat dort auch noch einen Blick auf mumifizierte Tote werfen können, die eben auch durch diese trockene Zugluft konserviert waren. Und ich habe da noch eine schwangere Tote im Kopf, also vor Augen im inneren Bild. Also das ist dann schon eine eigenartige Welt, aber eben nicht so selten, wie man denkt. Und das ist auch hier passiert. Wir wissen natürlich auch nicht, von wem das ist, wer das ist, warum das so ist. Aber es ist ein, finde ich, weiß nicht, wie du das siehst, ein richtiges Kuriosum in einem grenzwertigen Sinn, glaube ich, muss man klar sagen.
Okay.
Ich weiß nicht, ob es etwas bringt, das jetzt irgendwie nachträglich damit anders umzugehen oder das eben so beizubehalten aufgrund seiner Geschichte, das sich in einer Diskussion wehrt.
Das liegt bei euch dann auch in einer Schublade?
Das liegt mit den anderen Objekten und mit den Menschenschädeln natürlich in den entsprechenden Fächern, wie in jeder anderen anatomischen Sammlung auch.
Okay.
Ja.
Ja.
Gut, da habe ich jetzt ein bisschen die Stimmung
gekriegt. Die Stimmung ist auf dem Tiefpunkt.
Ich weiß nicht, ob das kommende und letzte Objekt
alles wieder rausreißen.
Die letzten Ausführungen uns da wieder rausreißen. Es ist nämlich auch was ziemlich Abgefahrenes und ziemlich Seltsames. Ja. Weniger als Objekt selbst. Also, ich meine, ich kann man ja kaum mehr toppen. Menschliche Überreste, Human Remains und Essensreste, aber es ist so kurios, dass ich es eigentlich
nicht. Du wolltest es uns nicht vorenthalten.
Nicht vorenthalten möchte, das hast du schön formuliert, ja genau. Es ist ein Teller.
Okay.
Ein Teller Goethes. Und dieser Teller, das ist das erste Kuriosum, enthält ein Stück, nicht ein Stück, sondern enthält sandartige Erde. Es ist ein mit Erde gefüllter, mit grauer Erde gefüllter Teller. Und dieser Teller stand und steht seit 200 Jahren in Goethes Arbeitszimmer.
Okay, wie groß ist der Teller?
So wie unsere ganz normalen Essteller.
Ja, und der noch ist so flach? Recht,
der ist auch so flach. Ist kein Suppenteller, es ist ein Essteller.
Ja.
Und der ist fast durchgehend mit Sand gefüllt.
Okay.
Durch nichts geschützt, also nicht Sand, sandartige Erde, es ist grau.
Ja.
Es ist eben eigentlich kein Sand. Wir haben Wissenschaftler von der FU, von der TU, FU Freiberg hier gehabt, die sich das angesehen haben, was denn das sein könnte.
Ja.
Weil wir gedacht haben, das könnte ja was richtiger Sand sein. Also hat aber keine Silikatanteile.
Okay.
Es ist ja staubige Erde eigentlich.
Ja.
Ist also nicht zum Schreiben und zum Abtrocknen der Tinte irgendwie verwendet worden.
Mhm.
Könnte ja sein. Dann haben wir auch gedacht, könnte was mit Vulkanismus zu tun haben. Goethe hat vielleicht vulkanische Sandproben, Ascheproben, was auch immer das genau ist. Es ist wirklich grau, nicht braun wie Erde. Da versammelt, gesammelt oder untersucht und so weiter. Nein, ist es auch nichts. Es hat da nichts nachweisbar Vulkanisches, was Goethe natürlich auch sehr interessiert hätte. Wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Es ist ja so grau wie diese Asche, Regen, Wolken, hätte man sich schon vorstellen können, Vesuv und so weiter.
Die Konsistenz, ist das alles fest oder ist das total weich? Oder?
Es ist wie Staub. Also wenn da jetzt jemand stark niest, ist die Hälfte davon weg.
Und das hat 200 Jahre überstanden, ist ja krass.
Das ist doch der Wahnsinn.
Ja.
Es hat Weltkriege überlebt und Putzfrauen überlebt. Und weißt du, du brauchst nur einmal ankommen und es fällt runter und du kannst es nie wieder zusammenkehren oder wie immer. Das steht seit, es hat nicht nur 200 Jahre überlebt, sondern es steht seit 200 Jahren an derselben Stelle.
Okay.
Das Inventar des Arbeitszimmers wurde während des Zweiten Weltkriegs in Sicherheit gebracht.
Aha.
Da wurde es weggestellt, aber mit diesem Sandteller, während Deutschland in Schutt und Asche fiel, wurde dieser Teller in irgendein Bergwerk gebracht oder in irgendeinen sicheren Ort, in den Bergwerk vielleicht nicht, wie die anderen Möbel, aber auf jeden Fall an einem sicheren Ort und hat das alles überlebt.
Wie muss man sich das denn vorstellen? Also der muss ja da gestanden haben, auch als Goethe dann starb. Und dann war das Arbeitszimmer in dem Zustand, in dem er halt dieses Arbeitszimmer verlassen hat.
Ja.
So, und dann ist der Meister tot. Und dann überlegen die Leute, was machen wir jetzt? So, lass mal erstmal alles so, wie es ist, wie das immer so ist, und dann.
Nö, die haben das gar nicht überlegt, sondern das war strategisch. Also, Goethe war gestorben und es wurde verschlossen.
Ja.
Der innere Bereich, Schlafzimmer, manche nennen es auch Sterbezimmer oder früher hat man so genannt, Schlafzimmer, Arbeitszimmer, Bibliothek und auch das Vorzimmer wurden sozusagen gesichert, verschlossen. Es kamen vier Herren. Unter ihnen Eckermann, Riemer war dabei und andere Sekretäre, engster Kreis, und haben Lade für Lade, Ort für Ort, Schreibtisch für Schreibtisch, alles aufgenommen in wochenlanger Arbeit, kamen immer wieder, was da drinnen ist, haben das beschrieben, jeden Schrank, daher wissen wir, was Ende März 1832 im Arbeitszimmer genau wo stand. Und das Ähnliches gilt für die anderen Bereiche, die sind nicht so akribisch, aber doch auch akribisch aufgenommen. Einige Bibliothek dann weniger.
Und der Teller stand wo?
Der Teller stand auf einem kleinen Schreibtisch am Südende vor dem linken Fenster am Tag, an dem Goethe starb.
Okay.
Und mit diesem Tag ist alles eingefroren in der Zeit.
Ja.
Auch dieser Teller ist da stehen geblieben und stand da bis jetzt, bis heute.
Das ist krass.
Ja, und wir fragen uns, warum. Also nicht, warum der da so stand.
Klar.
Wir fragen uns, warum der Teller am 22. März 1832 stand.
Ja.
Wer stellt denn bitte einen Teller mit sandartig, ascheartigen, grauen Dingen dorthin?
Und die Kollegen von Freiberg können nicht genau sagen, was das für ein...
Die könnten uns da leider nicht weiterhelfen. Und es ist jetzt, ich will nicht sagen, ein Privathobby von mir geworden, dieses kuriose Ding da. Und ich habe natürlich, wie es sich gehört für einen Wissenschaftler, eine Theorie.
Ah, okay.
Ja.
Bitte.
Naja, ich habe mich gefragt und ich bin dann auch beim Lesen, damals so im Umkreis, auf die Idee gekommen, wir müssen uns fragen, wann ist Goethe gestorben? Ende März. Und ja. Goethe hat noch in den letzten Wochen seines Lebens mit den Gärtnern Pläne gemacht. Und deswegen glaube ich, dass die Lösung sehr trivial ist. Pläne gemacht, was die zukünftigen Gartenarbeiten sein sollen.
Okay.
Und diese, das ist schriftlich auch festgehalten worden. Ja. Da kamen die Gärtner, da kamen Gärtner zu ihm und die haben das besprochen, was da im März, April und so noch zu machen ist. Wie wahrscheinlich ist es, dass der in einem irgendwo improvisierten, schmucklosen Ding auch ein paar Hyazinthen oder ein paar Knollengewächse da mitgebracht hat, die vorgelegt hat, wollen wir die noch pflanzen, an den Teller entweder dort stehen hat lassen oder mehrere mitgebracht hat. Diese Dinger sind verwelkt, sind vergangen, das ist organisches Material. Die Erde, die an den Dingern dran war, ist aber erhalten geblieben und hatte 200 Jahre Zeit auszutrocknen, sodass sie fast zu Staub wurde. Und im Prinzip, und das glaube ich, ist die wahrscheinlichste Erklärung, ist das ein Teller gewesen mit Krokussen, mit irgendwelchen Zwiebelpflanzen, die Gärtner ins Haus gebracht haben und der dann da vergessen wurde in diesem Trubel, beziehungsweise der dann nicht mehr abgeräumt wurde, weil er eben da war, wurde er protokolliert.
Für mich hörte sich das jetzt so an, als wäre irgendwie dieser ganze Teller bedeckt mit dieser Erde.
Genau. Ja.
Ich weiß nicht, gleichmäßig oder wie komplett oder nur in der Mitte?
Fast gleichmäßig. Ja. Man sieht ein paar weiße Stellen, aber es sind kleine staubförmige und ein paar größere Bröckchen drinnen, aber schaut aus wie...
Müsste da nicht irgendwie ein bisschen...
Ja, wie Mond.
Irgendwas.
Wie Mondasche.
Irgendwas... so fein.
Es ist sehr fein, ja. Deswegen muss man vorsichtig sein.
Aber müssten da nicht irgendwelche pflanzlichen Reste übrig bleiben?
Vielleicht hat man die entsorgt. Vielleicht war man dann doch so, war das doch so sinnvoll, dass man da diese verdorrten, nicht gegossenen Knollen oder Zwiebeln dann.
Die Stelle am Fenster, ja.
Die Stelle am Fenster würde darauf hindeuten. Jo. Auch, dass es im März war, dass dieser Gärtner da war.
Ja.
Was könnte noch drinnen gewesen sein? Was könnte noch
Sinn von sowas sein? Spontan habe ich erstmal natürlich, dachte ich, irgendwas mit Geologisches.
Ich auch, natürlich.
Gell? Ja, ne? Das ist ja eher, also angesichts der riesigen Sammlung, dass er sich ein bisschen von dieser Erde auf dem Teller verteilt hat, um sich dann später mal genauer anzugucken.
Ja, wir haben in der Sammlung ja auch in der Geosammlung Pigmente in offenen Tiegeln rumstehen, Sande, seifiges Material, also geologisch gesehen seifiges, die auch in Papiertüten sind. Also das wäre schon naheliegend, aber wenn das wirklich jetzt eigentlich kein richtiger Sand ist, wenn das letztlich nur Erde ist, wenn das in Form eines Tellers dasteht, das ist eine ungewöhnliche Form der Aufbewahrung. Es ist einfach ein normaler, einfacher, sehr einfacher Essteller.
Hast du es unter dem Mikroskop geguckt? Unter der Lupe oder so?
Wir haben das mit dem Mikroskop, also mit der Lupe angesehen, mit einem starken Vergrößerungsglas. Du siehst da nicht viel mehr. Es ist, wenn man das am Boden streut, würde das keine Menschen auffallen. Jetzt würde der Wind wahrscheinlich beim Streuen schon die Hälfte wegwehen, weil es so wirklich fein ist.
Okay.
Und ich glaube, dass manchmal so eine triviale Lösung...
Ja, ist immer wahrscheinlicher.
Also jetzt nicht ganz unwahrscheinlich ist. Vielleicht ist es nichts Hochfahrendes, nichts Besonderes, sondern nur das. Aber natürlich sind wir bereit, da hier auch Gegenthesen oder alternative Thesen freudig anzunehmen, wenn da irgendjemand da eine gute Idee hat.
Jetzt, wenn unter den Hörern jemand ist, der dazu eine Idee hat oder eine These oder was auch immer, oder ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja auch Leute, die sich, ich meine, könntest du oder macht ihr sowas? Nehmen wir an, da meldet sich jetzt irgendein weiß ich nicht, Geologe. Mhm. Also irgendwie aus dem wissenschaftlichen Bereich. Der sagt, ja, fände ich ja spannend, könnten Sie mir mal eine kleine Probe schicken?
Naja, könnten Sie mir mal eine kleine Probe schicken? Das würde ich jetzt natürlich nicht so machen. Ich meine, das Aufbewahren ist ja ein Kernziel. Aber wir wollen das ja, also wir können da keine Proben so schnell verschicken.
Müssen wir also für Art
sich angucken. Was man sich sicher vorstellen kann, ist, dass man das überlegt, hier vor Ort, was könnte das sein, mit welchen Methoden könnte man da rangehen. Invasive Methoden sind immer problematisch natürlich, sind Naturwissenschaften. Andererseits geht es nicht ohne, das ist uns allen klar.
Weil
schwierige Frage.
Erst wenn man es genau weiß, was das ist, das hilft einem vielleicht weiter.
Das stimmt. Die Frage ist auch, ob sich der Aufwand lohnt. Vielleicht ist es wirklich nur so trivial und dann kommen wir drauf, mein Gott, das ist Gartenerde.
Da weiß man es halt.
Und das ist das Rätselslösen.
Ja. Mein Gott. Welche Rätsel da so rumliegen? Also das Problem ist, sobald man anfängt, darüber nachzudenken, da könnte man ja Tage mit verbringen. Stunden.
Natürlich, du kannst noch viel länger damit verbringen. Vielleicht kann man auch Erkenntnisse daraus ziehen, wie Gartenerde vor 200 Jahren, also welchen Bestandteilen die beschaffen war, ob sich das von heute unterscheidet. Ich habe keine Ahnung, welche Fragen die Zukunft und die Wissenschaft der Zukunft heranstellen wird können. Ob man da andere Schwermetallgehalte, also geringere, feststellen kann oder ganz andere Fragen stellen, die wir uns gar nicht vorstellen können. Und das ist ja das Tolle an naturwissenschaftlichen Sammlungen, also an Sammlungen, an Objektsammlungen, dass du das aufbewahrst, ja nicht nur das aus Verehrung für die Vergangenheit, das hat auch sicher einen Wert, aber ich glaube, ein genauso wichtiger Wert ist es, etwas zu erfahren und etwas bereitzustellen für die Zukunft. Wenn wir uns vorstellen, welche Methoden vor 30 Jahren und heute in den Naturwissenschaften möglich sind, das ist so ein Sprung. Hätte man niemals sich denken können, dass man Herkünfte genetisch anführen kann, Krankheiten, Altersbestimmungen, die komplizierteste Dinge einwandfrei, die Verwandtschaftsbeziehungen in Gräberfeldern, Isotopenuntersuchungen in Zähnen, wo kommt jemand her? Wer hätte sich das vorstellen können? Genauso wie Bandenmuster in den fraunhoferschen Linien und verraten, aus welchen Elementen Objekte bestehen oder leuchten, die Milliarden Lichtjahre entfernt sind. Wer hätte sich das Anfang des 19. Jahrhunderts vorstellen können, dass sowas möglich ist? Ne? Und das sind diese, und solche Objekte erlauben das. Wir können Untersuchungen machen und die Zukunft kann Untersuchungen machen, die wir uns gar nicht vorstellen können.
Okay, das waren drei Rätsel. Aha, echt verrückt. Schöne Sachen.
Drei Kuriosa. Jetzt stelle ich den Teller schnell wieder zurück, damit
überlebt. Du musst ja auch, nicht, dass nachher der
Ist hinter Glas natürlich. Vom Glas geschützt.
Jetzt auf deinem Schreibtisch steht er da?
Ja, aber auch geschützt natürlich.
Unter Glas. Aha. Also gedeckt. Könnte trotzdem runterfallen.
Natürlich.
Weil du stolperst.
Um Gottes Willen.
Berufsrisiko.
Naja, ich habe die Garantie, in dem Fall nicht zu stolpern. Also das.
Okay.
Ja, das wird mit Handschuhen und vorsichtigst
gemacht. Ja, ich bin schon gespannt. Wie gesagt, irgendwann komme ich auch wieder mal vorbei. Mhm. Und dann würde ich den gerne mal so sehen. Also
ja,
so
ein selbstverständlich.
Staub, grauer, mondstaubartiger.
Und wenn wir das Rätsel gelöst haben, beziehungsweise wenn das Arbeitszimmer, einige Objekte sind ja zur Untersuchung entfernt worden, natürlich wieder dorthin gestellt werden und wieder weiterhin dort die nächsten Jahrhunderte, wenn denn das Arbeitszimmer so lange existieren sollte, weiter dort stehen.
Es ist die Wahrscheinlichkeit ja fast größer als vorher, weil
das ist schwierig zu sagen. Also wissen wir, wie lange unsere Zivilisation.
Nein, wir sind wir natürlich nicht. Na gut, okay, klar. Ja, gut.
Na gut. Aber bisher hat er wirkliche Katastrophen überstanden. Der Staub, der Erdenstaub, ist vielleicht ein schönes Symbol auch. Du bist aus Staub und aus Asche bist du gemacht.
Das war Folge 16 des Goethe-Podcasts Natur und Geist mit Thomas Schmuck und Markus Anhäuser. Alle Infos zur Folge findet ihr wie immer in den Shownotes. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Lob oder Kritik habt, könnt ihr das alles in den Kommentaren auf der Podcast-Seite bei Spotify oder Apple Podcast loswerden. Zuletzt gab es ein paar sehr schöne Kommentare. Das tut gut und zeigt uns, dass es da draußen doch ein paar Menschen gibt, die das Thema interessiert. Gerne mehr davon. Wenn euch der Podcast gefallen hat, hinterlasst uns ein paar Sterne. Das hilft uns beim Algorithmus und wir werden bekannter. Wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, alles Gute.